Guten Morgen, liebe Geschwister. Hier ja, ich begrüße die Geschwister hier und auch am Telefon und über Internet. Seid alle herzlich willkommen zu unserer Betrachtung heute Morgen. Wir wollen aus der Heilsgeschichte uns miteinander betrachten, und zwar 2x4 Nachtwachen vom Fall Adams bis zum Beginn des 1000-Jahr-Reiches. Ich habe das den Dienst in zwei Teile geteilt. Der zweite Teil, da gibt es dann einen Plan, den werfe ich dann auch an die Wand und den teile ich auch aus. Da wirft alle, also mindestens die Ehepaar, ein Blatt. Ich habe 100 Blätter gemacht, soweit es reicht. Und wenn es dann noch nicht reicht, werde ich es auch notfalls verschicken. Auf jeden Fall wollen wir uns mit der Prophetie beschäftigen als Licht in der Finsternis. Und das Motto ist aus Jesaja 46, Vers 10 entnommen. Dort heißt es: Ich bin Gott, ich bin Yahweh und sonst ist keiner, der ich von Anfang an das Ende verkündige. Dazu gleich ein wichtiger Merksatz zur Einleitung. Allein der Leib Christi ist gegenwärtig in der Lage, die Prophetie der Schrift zu verstehen. Begründung: Ohne dass der Geist Christi in uns wohnt, gibt es allgemein kein Verständnis der Schrift und daher im Speziellen auch kein Verständnis der in ihr enthaltenen Prophetie Gottes. Dankeschön. Ich lese dazu in 1. Korinther 2 eine Beweisstelle, die sehr wichtig ist und die auch erstaunlich klingt zunächst einmal. 1. Korinther 1, Vers 12, da heißt es: Wir aber haben nicht den Geist der Welt, oder eigentlich heißt es hier des Kosmos, empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, auf dass wir die Dinge kennen, oder nach dem Griechischen könnte man auch übersetzen, innerlich gewahren, oder dass uns die Dinge zum Bewusstsein kommen, die uns von Gott geschenkt sind, welche wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in vom Geist Gelehrten, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Das heißt, alles, was wir in der Schrift finden, geht ohne durch die Erleuchtung, durch die Offenbarung mittels des Geistes Gottes in uns, können wir das nicht fassen und nicht verstehen. Der Geist Christi, also er selber, nach 2. Korinther 3, Vers 17, der in den Heiligen Gottes wohnt, der brachte alle Prophetie in den Propheten und Schreibern der biblischen Bücher hervor. Das bezeugt uns Petrus in 1. Petrus 1, Vers 11 und der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 1, Vers 1 und 2. In 1. Petrus 1, Vers 10 und 11 lesen wir: Über welche Errettung Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben, forschend auf welche und welcherlei Zeit, also Zeit vom Ablauf her und Charakter der Zeit, der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte. Ja, es wurde alles zuvor verkündigt. Natürlich zu verschiedenen Zeitpunkten immer wieder Neues dazu offenbart. Nach Johannes 9, Vers 1 bis 5 leben wir aktuell in der Nacht einer Finsternis, da niemand wirken kann, sagt der Herr Jesus dort. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Und dann sagt er noch: Solange ich in diesem Kosmos bin ich das Licht des Kosmos. Es wird aber die Zeit, die Nacht kommen, da niemand wirken kann. Natürlich außer ihm, aber sonst niemand. Weil Christus in den Kosmos vor rund 2000 Jahren, vor zwei Tagen etwa, 40 Tage nach seinem Schuldopfer Golgatha wieder verlassen hat. Darum wurde es Nacht. Paulus bezeugt dazu dem Leib des Christus im 1. Thessalonicher 5, Vers 1, was aber die Zeiten und die Zeitpunkte, also die Zeiten, griechisch chronoi, die ablaufende Zeit, und die Zeitpunkte, das sind die Kairoi, die Eingriffsabschnitte Gottes in den Ablauf der Zeit anbelieft, betrifft, Brüder, so habt ihr, nämlich als Leib Christi, nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Also ist Datum und Uhrzeit der Entrückung oder auch das Datum des Beginns des Tages des Herrn für uns unwichtig. Die Schrift sagt auch uns kein Datum darüber. Dann sagt er weiter in Kapitel 5, in 1. Thessalonicher 5, Vers 4 und 5. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis. Obwohl wir in der Finsternis leben, leben wir nicht in Finsternis, dass euch der Tag des Herrn, nämlich das Gericht des 70. Siebeners, wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 8, das haben wir dieser Tage auch schon gehört, einst waret ihr Finsternis, jetzt aber Licht in dem Herrn. Also wandelt als Kinder des Lichts. Und in Vers 9 in 1. Thessalonicher 5, dort sagt er dazu noch, denn Gott hat uns, den Leib Christus, des Christus, nicht in den Zorn hineingesetzt oder bestimmt, dass wir den erleben müssen, sondern zum Erwerb der Errettung. So heißt es wörtlich, durch unseren Herrn Jesus Christus. Auch Römer 5, Vers 9 ist dieser Tage schon genannt worden. Wir werden gerettet weg vom kommenden Zorn. Also wenn der Zorn hier anfängt, nach darüber geht, dann werden wir vom Zorn weg entrückt, vor dem Zorn. Warum wir als Söhne Gottes und des Tages nicht in Finsternis sind, liegt ganz einfach in der Prophetie des Alten und Neuen Testamentes begründet, die, wie eben erklärt, Christi Glieder verstehen können, außer sie schlafen eben wie die übrigen. Das kann passieren. Nach Vers 6 kann man eben durchaus schlafen und darum blind sein. Paulus ermahnt die Gemeinde deshalb, und Ermahnungen sind ja gegeben, weil wir die nötig haben. Deshalb lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Ja, da sind wir gefragt. Und wenn die Schrift uns ermahnt, dann haben wir auch die Möglichkeit, diese Ermahnung zu erlernen, nach ihr zu leben. Und weil es eine Ermahnung ist, wissen wir, es gibt die Möglichkeit, eben die Ermahnung nebenbei zu lassen und dann eben zu pennen. Ja, entschuldigt, wenn ich das jetzt so sage, wie die anderen. Wir haben also die Wahl. Und wenn jemand schläft und dann überrascht wird von manchen Dingen, die geschehen, dann liegt es nicht daran, dass Gott es verheimlicht hat, sondern dass wir geschlafen haben und nicht aufgepasst haben, dass wir nicht nüchtern waren. Wer die Prophetie für unwichtig hält oder gar nicht betrachtet, weil sie zum Beispiel nur für Israel gilt, der Leib Christi ja da gar nicht mehr da ist, wenn der Tag des Herrn kommt, ja, der dokumentiert damit ganz einfach, er ist bereits im Tiefschlaf. Muss man ganz klar sagen. Also auf Satans Taktik für die Glaubenden hereingefallen. Denn er will ja nicht, dass wir uns mit der Prophetie auseinandersetzen und sie verstehen. Warum? Weil wir dann mit seinen Gedanken nicht vertraut werden. Ja? Und er will ja nicht, dass wir seine Gedanken erfassen. Wir könnten ja die Machenschaften des Satans entlarven und könnten auf die Angst- und Panikmache vor dem Kommenden hereinfallen. Petrus erklärt seinen Briefempfängern in 2. Petrus 1, was er den Fremdlingen der Zerstreuung, den Israeliten, schreibt, welch eine Hilfe und wie überlebensnotwendig das prophetische Wort ist. Und das gilt neben dem uns heute gerade denen, die nach der Entrückung auf der Erde sein werden. Dort wird es auch Gotteskinder geben. Ja, da kommen wir noch drauf. Das werden wir auch betrachten noch. In 2. Petrus 1, 19 bis 21 lesen wir in der bekannten Stelle. Und so besitzen wir das prophetische Wort befestigt. Eigentlich heißt sogar befestigter. Also immer mehr befestigend, auf welches zu achten ihr wohltut in euren Herzen. So muss man das konsequent übersetzen. Als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht, indem ihr zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift sich selber auslegt, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes, heißt es richtig, redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Nicht nur Männer, es gab auch Frauen, denen der Herr prophetische Gabe gegeben hat. Ich möchte nur an die Hannah erinnern, das war die erste Person, die in der Schrift vom Ausgang aus dem Scheol spricht. Ja, das war eine prophetische Aussage damals. Und da gab es die Prophetin Anna, die auf die Erlösung Israels wartete, und noch viele andere Frauen. Deshalb heißt es dort auch Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Hier macht Petrus eine universale Aussage zur göttlichen Prophetie. Der Tag in Vers 19 dort, an dem der Morgenstern aufgeht, also Christus wiederkommt, ist das 1000-Jahr-Reich oder das Millennium. Teil dieses Tages aber, der ja mit dem Abend anfängt, über Mitternacht in den Morgen geht und an dem der Morgenstern dann aufgeht. Das ist der 70.7., der Tag des Gerichts oder auch die Drangsal Jakobs nach Jeremia 30, Vers 7. Und die Lampe ist in der gegenwärtigen Nacht, je weiter sie fortschreitet, umso mehr überlebensnotwendig, geistlich gesehen. Und Paulus nannte gerade deshalb in 1. Thessalonicher 5, Vers 5, Christi Glieder, Söhne des Tages. Warum? Weil genau sie die von Petrus beschriebene Lampe besitzen, die ihnen geistliches Überleben in der Nacht ermöglicht. Natürlich nur dann, wenn sie erstens mal die Lampe kennen und sie auch benutzen. Wer die Prophetie Gottes versteht, eben die Söhne des Tages, der sieht nämlich die Erfüllung der göttlichen Vorhersagen herankommen. Ja? Deshalb brauchen wir kein Datum, ja? Weil das, was die Schrift uns sagt, wird für uns sichtbar, solange wir noch hier unten auf der Erde sind. Ja, also die ganzen Vorbereitungen zu dem Tag des Herrn, die werden sichtbar. Und die können wir, wenn wir das Licht des Wortes Gottes verwenden, können wir herannahen sehen. Der Hebräerbriefschreiber sagt uns zum Beispiel in Hebräer 10, Vers 23 bis 25, das Wort ist, glaube ich, auch schon mal genannt worden dieser Tage. Lasst uns das Bekenntnis der Erwartung unbeweglich festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unser Hinaufversammeln nicht aufgeben, also unser Zusammenkommen in der Gemeinschaft, wie es bei etlichen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Das heißt, die, die, an die der Brief gerichtet ist, sehen den Tag herannahen. Natürlich ist der Tag, von dem der Hebräerbriefschreiber spricht, der ja zuerst einmal an Israel adressiert ist, ist der Tag seines sichtbaren Kommens gemeint. Ja, der Hebräerbrief spricht Israeliten an zuallererst. Denn ihrem Tag geht der Tag der Entrückung ja noch voraus. Und darum gilt das Wort, was die geistliche Haltung zu dem Bekenntnis der Erwartung in Vers 23 angeht, auch uns. Auch wir sollen eben nicht unser Zusammenkommen versäumen und uns gegenseitig ermahnen und ermuntern und aufmerksam machen auf das, was eben draußen passiert. Ich lese jetzt Jesaja 46 und die Verse 9 und 10 noch einmal, denn dort finden wir die wichtigsten Kennzeichen göttlicher Prophetie. Gedenke des Früheren vom Anfang oder vom Anfang des Äons her, dass ich Gott bin und sonst kein weiterer Gott. Steht Elohim gleich mir, der ich war's von Anfang an, das Ende verkündige und von Alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Das heißt, das, was Gott wohlgefällig ist, darum kümmert er sich höchstpersönlich selber. Was seinem Ratschluss entspricht, wo viele Geschöpfe ihre Gedanken und Ideen mit einfließen, das lässt er geschehen. Und er achtet darauf, dass dabei nicht das, was seinem Wohlgefallen entspricht, durcheinander gerät, ja, damit kein Unglück im absoluten Sinne passiert. Darüber wacht er selber. In Kapitel 42 im Propheten Jesaja finden wir in Vers 8 und 9 eine weitere wichtige Aussage. Jesaja 42, 8 und 9. Ich bin Yahweh, das ist mein Name und meine Ehre. Und da heißt im Hebräischen meine Herrlichkeit. Kavod steht da. Meine Herrlichkeit gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den geschnitzten Bildern. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen. Und Neues verkündige ich, ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Prophetie Gottes ist also, der ich von Anfang an das Ende verkündige. So kann man eigentlich Prophetie ziemlich klar beschreiben. Und Neues verkündige ich, ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Und das kann außer ihm, unserem Gott, niemand. In keiner Religion gibt es das, auch nicht ansatzweise, nur bei unserem Gott. Halleluja, können wir hier sagen. Noch ein dritter Zeuge aus dem Alten Testament. Jesaja 48. 48, 3 bis 5. Ich habe das Frühere vorlängst verkündet und aus meinem Mund ist es hervorgegangen und ich habe es hören lassen. Jetzt kommt wieder was. Plötzlich vollführte ich es. Ja? Also die Voraussage, da sagt Gott nicht, also in 2000 Jahren am 25. so und so viel, 18.30 Uhr passiert Folgendes. Sondern er sagt, ich werde Folgendes tun. Und dann sind die, die im Vertrauen in der Lage, wenn das eintrifft, sofort zu sagen, aha, Das ist jetzt genau dieses Wort, was in Erfüllung geht. So hat Gott die Prophetie aufgebaut. Aber es geht noch ein Stück weiter, darum sind wir ja jetzt heute Morgen zusammen. Ja, also plötzlich vollführte ich es und es traf ein, weil ich wusste, dass du, nämlich Israel, hart bist und dass dein Nacken eine eiserne Sehne und deine Stirn von Erz ist. So habe ich es dir vorlängst verkündigt, ehe es eintraf, habe ich es dich hören lassen, damit du nicht sagen könntest, mein Götzenbild hat es getan. Ja, so wie wir heute hören, ja, das ist die Umwelt und das ist der Mensch und verschiedene Verhältnisse und Modellrechnungen, nach denen passiert das und das. So geht's nicht, ja. Gott hat vorhergesagt, dass niemand nachher sagen kann, ach, das habe ich auch gewusst. Ja, weil es Gott vorhergesagt hat, deshalb glaubt es ja auch nur jemand, der den Geist hat. Der den Geist der Welt hat, von Satans Geist beeinflusst, der sagt, das ist alles Blödsinn, was Gott sagt. Und damit fällt auch der vielbeschworene Zufall, nachdem so viele Dinge passieren sollen, nach wissenschaftlichen Aussagen, der fällt einfach flach. In Gottes Heilsgeschichte gibt es keine Zufälle. Außer in dem Sinn, dass der Herr dir und das eine oder andere zufallen lässt an Gaben. Ja? In dem Falle gibt es den Zufall, aber dass irgendetwas zufällig passiert, das gibt's nicht. Wozu gab denn unser Gott die Prophetie? Die Antwort ist sehr einfach. Seine Heiligen und Erwählten zu allen Zeiten, die sollten genau wissen, was kommt. Damit sie im tiefen Vertrauen auf ihren Gott gelassen und ohne Furcht in die Zukunft gehen können. Ja. Deshalb wissen wir, was kommt. Wir wissen nicht ganz genau wann, aber wir wissen, was kommt. Und deshalb dürfen wir, wenn wir es dann geschehen sehen, in aller Ruhe bleiben. Weil wir wissen, der Gott, der es vorhergesagt hat, der bringt uns auch dadurch. Wie ist seine Sache? Aber er bringt uns durch. Das ist das Entscheidende.
Und wir wissen auch, wer kommt.
Genau, absolut. Prophetie nimmt also alle Furcht weg, auch wenn sie über Gericht spricht. Sie ermutigt und befestigt das Vertrauen auf den Gott, der redet, und auch tut, was er sagt. Amos 3, Vers 7 lesen wir, denn der Herr Jahwe tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart habe. Ja. Und natürlich müssen wir da, ich sage jetzt mal vorsichtig, einschränkend sagen, Gott hat uns nicht alles, was er macht, verkündigt, sondern er hat uns das gesagt, was für uns wichtig ist. Das, was für uns nicht wichtig ist, hat er uns auch nicht gesagt. Und deshalb brauchen wir das auch nicht erforschen wollen. Nutzlose Zeitverschwendung. Ja? Es reicht, wenn wir das auch in uns einsinken lassen, was er uns gegeben hat. Im Psalm 25, da steht, das Geheimnis oder die vertraute Mitteilung oder der vertraute Umgang Jahwes ist für die, welche ihn fürchten und sein Bund, um ihnen denselben kundzutun. Und es ist nicht kostbar, da wir Leib Christi sein dürfen. Jedes einzelne direkt Glied des Leibes des Christus. Deshalb dürfen wir vertrauten Umgang mit unserem Herrn haben. Vertrauten Umgang, ja. Von Person zu Person. Das sind nicht 25 Mittelsmänner und Leute, die man vorher fragen muss. Ja, wir können direkt zu unserem Herrn gehen. Die erste Stelle einer solchen Vorhersage, die kennt ihr alle auswendig. Und die ist gleich auch von Rettung und Erlösung gekennzeichnet. Vielleicht mal fragen, was ist die erste Prophetie in der Schrift?
1. Mose 3,15.
Jawohl, 1. Mose 3,15, und da heißt es: Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen, nämlich dem Samen der Schlange, und ihrem Samen, dem Samen der Frau. Denn er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Hier hat unser Gott die fertige Lösung des Problems der Sünde unmittelbar direkt nach ihrem Auftreten im Kosmos, also innerhalb des Kosmos, festgeschrieben und den angekündigt, der es ausführt, den wir erwarten, wie der Rainer gerade eben gesagt hat. Nämlich den, der es ausführt. Es ist der Same der Frau, der Christus. Es gibt bei unserem Gott keine Feuerwehraktion, kein Zurückrudern, kein Zurückgehen auf Los, wie bei Monopoly, ja, dass man irgendwann mal, wenn man Sechser gewürfelt hat, wieder zurück auf Los muss und neu anfangen. Ja, das gibt's nicht. Neuanfänge gibt es schon, aber Gott macht die kontinuierlich im Lauf der Geschichte. Aber er geht nie zurück. Gott läuft immer klar vorwärts. Einfache Konsequenz: Wenn Gott in der Prophetie der Schrift von Anfang an das Ende verkündigen ließ, dann kann man die Heilsgeschichte bis hin zu einigen genauen Zeitabschnitten in der gegebenen Prophetie ablesen. Ja, wenn Gott etwas vorausverkündigt hat, dann habe ich ja quasi einen gewissen Plan, nach dem etwas läuft. Manche Abschnitte, die hat Gott sogar in Tagen genannt in der Offenbarung. Ja. Die Dienstzeit der beiden Zeugen, die Wirksamkeit des Tieres, wenn es aus dem Abgrund kommt und so weiter und so weiter. Da sind sogar Tage angegeben. In Bezug auf das Ende des gegenwärtigen Zeitalters machte der Herr Jesus den Aposteln Israels unter anderem sehr genaue Angaben. Wir lassen jetzt einmal bezüglich der Prophetie das, was zu seinem Leiden und zum Gang ans Kreuz und der Auferstehung gesagt wurde, beiseite und konzentrieren uns auf Aussagen zum Ende des Zeitalters und seiner sichtbaren Wiederkunft, dem zweiten sichtbaren Kommen Jesu. In Matthäus 24, 21 bis 25 sagt der Herr Jesus Folgendes. Matthäus 24, 21 bis 25. Alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang des Kosmos bis jetzt nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn die Tage der Drangsal nämlich nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage, genauer sind es zwei, das werden wir noch sehen, verkürzt werden. Als dann, wenn jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder hier, so glaubet nicht. Denn es werden falsche Christi oder Messiasse auftreten und falsche Propheten aufstehen und sie werden große Zeichen und Wunder tun. Also nicht nur Fake News, ja, sondern da werden dann Dinge passieren, wo man echt verblüfft sein wird, dass sowas möglich ist. Aber nur die Leute eben, die den Geist Gottes nicht haben, die dann leben werden und es sehen werden, die werden sofort sehen, aha, das ist genau das, was der Herr Jesus hier unter anderem gesagt hat. Und was ist das Ziel von diesen falschen Messiasen und Propheten? Um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Und diese Verse betreffen direkt die große Drangsal, Vers 21, die Aufstellung des Treuebildes im dritten Tempel, Wenn das erste Tier aus Offenbarung 13 und 2. Thessalonicher 2 sich in den Tempel setzt und als Gott erklärt. Es ist die Drangsal Jakobs und die Aussage zielt damit ganz genau in die zweite Hälfte des 70. Siebeners nach Daniel 9 hinein. Wir lesen dazu noch eine genauere Präzisierung im Bericht von Markus über denselben Zeitraum und lernen dort ein paar ganz wichtige Punkte. Markus 13, die Parallelrede zu Matthäus 24, dort lese ich 19 und 20. Markus 13, 19 und 20. Denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie dergleichen von Anfang der Schöpfung, welche Gott schuf, bis jetzt nicht gewesen ist und nicht sein wird. Wenn sogar die Sintflut drunter, ja, auch die wird noch in den Schatten gestellt werden zu dem, was da kommt. Und wenn nicht der Herr die Tage verkürzt hätte, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Das heißt, die Leute, die in diese Drangsal reinkommen und sie überleben, ja, zumindest geistlich, auch wenn sie äußerlich umgebracht werden zum großen Teil, das sind lauter Auserwählte. Also nicht nur der Leib Christi ist auserwählt, der jetzt bereitet wird und mit der Entrückung aus diesem Kosmos herausgenommen wird, sondern die Menschen, die direkt ab der Entrückung zum lebendigen Glauben an Christus kommen werden, sind genauso Auserwählte wie wir. Ja. Beispiel der Henoch, der wurde aus vor der Sintflut entrückt und der Noah, der wurde in der Arche durch die Sintflut hindurch bewahrt. Ja, es gibt also immer zwei Gruppen von Auserwählten. Die einen nimmt Gott aus vor dem Gericht weg, die anderen führt er durchs Gericht durch. Also wir haben hier ganz gewaltige Aussagen. Und jetzt in Vers 23 noch dort. Siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Das heißt, wenn jetzt einer auftritt und sagt, der Geist hat zu mir gesprochen, das und das und das passiert, dann können wir sofort sehr vorsichtig sein. Warum? Weil der Herr Jesus gesagt hat, der als Geist in den Propheten wirkte, habe euch alles vorhergesagt, alles, was wir wissen müssen. Wir brauchen keine neuen Offenbarungen mehr. Alles da. Es muss einfach nur geglaubt werden. Das ist unser Problem, ja, wenn ich so will. Siehe, das sagt der Herr Jesus sogar, sehe zu, siehe. Es ist eine extra Verstärkung und sie bedeutet, bitte wichtig, unbedingt dran denken und gegenwärtig halten. Ich habe euch alles vorhergesagt, eben alles, was zur eindeutigen Einordnung und Charakterisierung von Ereignissen und Abläufen in der Heilsgeschichte notwendig ist. Was der Herr in den sogenannten Endzeitreden anspricht, betrifft vor allem die Entwicklungen und die Ereignisse in der Nähe und um und innerhalb des 70. Siebeners, bis er sichtbar in großer Macht und Herrlichkeit kommt. Und es betrifft anders formuliert die Zeit von um Mitternacht bis zum Morgen, ja, nämlich speziell zwei Nachtwachen die vier Nachtwachen ab Golgatha. Unser Gott stellt nämlich den Teil seiner Heilsgeschichte ab dem Fall Adams, bis er die Königsherrschaft seines Messias auf den Thron Davids errichtet, in zwei Zeitmaßen an. Einmal sind es sechs Arbeitstage, ja, ab dem Fall Adams, entsprechend der Schöpfungswoche im 1. Mose 1 oder beziehungsweise in 2x4 aufeinander folgende Nachtwachen da. Und das möchte ich jetzt im Detail beleuchten. in der restlichen Zeit. Und wie gesagt, dann am Mittwochabend dann anhand eines Plans. Wir betrachten also jetzt in dem zweiten Punkt heute Morgen die Heilsgeschichte Gottes in 2x4 Nachtwachen ab dem Fall Adams. Grundsätzlich ist das Verständnis wichtig von Tag und Nacht in der Schrift, nämlich im hebräischen Denken schon ab dem Schöpfungsbericht beginnt der Tag immer am Abend. Ja? Das heißt, Abend, es wurde Abend und morgen Tag 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was kommt nach dem sechsten Tag? Ruhe. Sabbat. Also muss nach 6 Arbeitstagen das Millennium kommen. Ja? Es gibt also offensichtlich 6 Arbeitstage in der Schöpfung Gottes, in seiner Heilsgeschichte, und danach kommt ein siebter Tag, ein Sabbattag. Das ist schon das Erste, was wir jetzt daraus lernen. Weiter gelten für die Zeitbetrachtungen nach Psalm 90, Vers 4, zwei Entsprechungen oder Analogien. Psalm 90, Vers 4 lesen wir: Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist. Und wie eine Wache in der Nacht. Petrus bestätigt dieses Maß in 1000 Jahren gleich ein Tag in 2. Petrus 3, Vers 8 und 9. 2. Petrus 3, 8 und 9. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und jetzt erklärt er, der Herr verzieht nicht die Verheißung. Also was er prophezeit hat, da sagt er nicht, jetzt warten wir halt mal noch ein bisschen. Ja? Sondern er verzieht nicht die Verheißung, und jetzt kommt es, wie es etliche für einen Verzug achten. Das heißt, uns geht manchmal die Sache zu langsam. Ja? Und eines unserer großen Probleme ist, dass wir was nicht warten können. Ja? Und es manchmal nicht wollen. Wir wollen einfach manche Sachen früher haben, als der Herr das will. Schöne oder böse, ja? Ja. Sondern was, sagt er, sondern Gott ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass etliche zur Buße kommen.
Alle
zur Buße kommen. Ja, das heißt, wenn es also nach einem Verzug aussieht, dann bedeutet das, dass Gott so lange wartet, dass ihm zum Ende hin alle zur Buße kommen. In dem Sinne verzieht er, aber das ist nicht ein Verzug im absoluten Sinne, weil Gott es eingeplant hat. Wir sagen, jetzt müssen wir die Reißleine ziehen, jetzt wird alles platt gemacht, wir fangen neu an. Das macht Gott so einfach nicht, ja, sondern er wartet, bis alle Leute bereit sind, zur Buße zu kommen. Ja, das ist ganz entscheidend. Im Neuen Testament werden in Ereignissen und prophetischen Zusammenhängen insgesamt alle Nachtwachen genannt. Ich will eine Stelle zum Beispiel lesen in Lukas 12, Vers 38. Und wenn er in der zweiten Wache kommt und in der dritten Wache kommt und findet sie also glückselig, nämlich jene Knechte, die an seinem Werk arbeiten. Oder in Markus 14, 25, da waren die Jünger auf dem See und da war Sturm und so weiter. Und da kam er wandeln auf dem See zu ihnen. Und da lesen wir in Vers 25, aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen wandeln auf dem See. Das heißt, die Schrift nennt im Bilde oder in solchen Aussagen 4 Nachtwachen insgesamt. Ja. In Markus 13, die Stelle möchte ich lesen noch in 34, 35. Gleich wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verwies und seinen Pächtern die Vollmacht gab und einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wachen soll, so wachet nun, denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Abends, um Mitternacht, um den Hahnenschrei oder früher morgens. Also es sind vier Zeitabschnitte bildlich genannt, in denen der Herr kommen kann. Also teilt Gott in der Prophetie seine Heilsgeschichte, die Zeit, die da abläuft, in vier Nachtwachen ein. Ja? Und eine Nachtwache haben wir aus Psalm 90 gelesen, die ist genauso 1000 Jahre lang, wie eben ein Tag wie 1000 Jahre vor Gott ist. Mit dem Fall Adams beginnen vier Nachtwachen, nämlich vier Tage, 4000 Jahre bis auf das erste Kommen Jesu. Die Zeitspanne ab der Erschaffung bis zum Fall, die ist uns ja nicht bekannt. Da wird viel spekuliert, aber das bringt nichts. Lassen wir das besser sein. Wir können Zeitbestimmungen nur ab Adams Fall betrachten. Wir erinnern uns nach 1. Mose 3, Vers 8. Es war direkt nach dem Sündenfall, da wandelte Jahweh in der Kühle des Tages. Was ist die Kühle des Tages? Das ist der Abend. Das ist um den Sonnenuntergang herum. Ja? Im Garten und suchte Adam, der in Sünde gefallen war. Ja? Das sehen wir auch. Es ist nie der Mensch, der Gott sucht, sondern Gott sucht den Menschen. Vorher war es offensichtlich im Tag im Garten Gottes und im damaligen Kosmos. Als durch Adam dann die Sünde in den Kosmos hineinkam, wie Paulus in Römer 5, Vers 12 sagt, dann wurde es Nacht. Und es blieb Nacht bis zum Kommen Jesu. Ja? Also die ganze Periode vom Falle Adams bis zum Erscheinen, dem ersten Erscheinen Jesu, war es in diesem Kosmos Nacht. Zwei Beweisstellen möchte ich lesen. In Hiob 29, Vers 1 bis 3, da sagt Hiob über seine Zeit vor seiner schweren Leidensperiode. Da sagt der Hiob folgendes, Hiob 29, 1 bis 3. Und Hiob fuhr fort, seinen Spruch anzuheben und sprach: O, dass ich wäre wie in den Monden, das sind jeweils 28 Tage Perioden, also wie in den Monden der Vorzeit, in den Tagen, da Gott mich bewahrte, als seine Leuchte über meinem Haupt schien und ich bei seinem Licht durch die Finsternis wandelte. Also der Hiob bezeichnet die Lebenszeit vor seiner Leidenszeit als Monde, ja, als Monate, in welchen er durch das Licht Gottes, durch die ihn umgebende Finsternis gewandelt ist. Also es ist direkter Ausdruck, dass es damals geistlich, mindestens geistlich gesehen, Nacht war. Krabbelnacht, sagt der Schwabe. Psalm 119, Vers 105, den Vers kennt ihr alle auswendig. Da heißt es, dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für meinen Pfad. Was heißt es? Der den Psalm schrieb, dem ist klar, ich laufe in der Finsternis und ohne das Licht des Wortes Gottes komme ich nicht weit. Vier Tage, a 1000 Jahre, a sind gleich vier Nachtwachen. Das folgt aus der Passa-Ordnung. Was hat das Passa in Bezug auf die Erlösung der Schöpfung zu tun? Ja, da wird ja genau das Blut beschrieben, das an die Schwelle, an die Türpfosten gestrichen war. Und wozu war das? Das war dazu da, dass die in dem Haus wohnten, nicht unter das Gericht Gottes fielen. Ja? Die wurden also durch das Blut, durch die Seele des Lammes, wurden die bewahrt. Und damit ist das Passa eindeutig etwas, was mit der Erlösung zu tun hat. Und deshalb heißt es vom Passa, in der Passa Gesetzgebung, die lese, aus der lese ich nachher noch in 2. Mose 12, dass das Lamm am 10. Tage von der Herde weggenommen werden musste. Es musste bewahrt werden, dass ihm nichts passiert, damit es dann rein und unbehelligt am 14. Tage, also 4 Tage später, geopfert werden konnte. Das ist die Passa-Ordnung. Und zwar sollte das Lamm zwischen den 2 Abenden am Sonnenuntergang dieses 14. Tages geschlachtet werden. Natürlich war unser Herr vom Vater bereits vor Grundlegung des Kosmos als Lamm erwählt. Ja. Ja. Aber er war noch nicht beiseite gesetzt zum Opfer. Wann passierte das? Nämlich zum Zeitpunkt des Falles Adams. Da war dann die Erlösung tatsächlich notwendig, weil das Geschöpf Gottes in Sünde gefallen war. Also begann zu diesem Zeitpunkt die Beiseitesetzung des Sohnes als Lamm, um 4 Tage später geschlachtet zu werden. Wann? Zwischen den 2 Abenden. Also das Lamm wurde am Abend geschlachtet. Das bedeutet, zum Zeitpunkt der Kreuzigung war es wieder Abend und kommt eine Nacht. Das sehen wir aus dem schon. Johannes 10, Vers 17, da heißt es: Darum liebt mich der Vater, weil ich meine Seele lasse. So heißt es richtig nach dem Grundtext, auf dass ich sie wiedernehme. Niemand nimmt sie von mir, Vers 18, sondern ich lasse sie von mir selbst. Ich habe Vollmacht, sie zu lassen, und habe Vollmacht, sie wiederzunehmen. Ja, wir sehen die Souveränität Jesu. Er bestimmte den Zeit, wann er den Geist übergab. War vom Vater alles abgesprochen. Und der Vater hatte ihm Vollmacht, seine Seele aus der Gewalt des Todes wieder rauszunehmen. Der konnte sie ja gar nicht halten. Das sagte Herr Jesus vor seinem Sterben. Satan hat ganz sicher diese Worte gehört, aber nicht geglaubt. Der Beweis ist in 1. Korinther 2, ja, wo der Paulus sagt, wenn die Fürstentümer dieses Äons gewusst hätten, was sie mit dem Kreuz anrichten, dass es ihr eigener Untergang ist, dann hätten sie den Sohn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Und der Herr Jesus hat genau gesagt, hier in den beiden Versen, was er tun wird. Er gibt seine Seele hin und er nimmt sie wieder. Ganz kostbar. Dieses Gebot, sagt er weiter, also, Entschuldigung, muss noch weiterlesen. Ich habe Vollmacht, meine Seele zu lassen, habe Vollmacht, sie wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Ja. Das war vor Grundlegung der Welt abgesprochen. Und dann, als die Sünde in den Kosmos kam, wurde er als Lamm bereitgestellt, wie beim Passa, um 4 Tage später geschlachtet zu werden. Deshalb wissen wir ganz genau, wie lang es von Fall Adams bis zu Golgatha ist. 4 Tage. 4000 Jahre. Exakt. Und es gab verschiedene Brüder, die aus den biblischen Daten, Lebensaltern und so weiter, zusammengerechnet haben, ja, wie lang die Zeitperiode denn ist. Und die kommen auf 4000 Jahre plus minus 5 oder sowas, ja. Das ist also ganz einfach. Aber eigentlich würde uns die Aussage aus der Passa-Ordnung reichen, um das festzustellen. Und die lese ich jetzt auch, weil das ist der Kernpunkt für das, was ich dann an den Plänen zeigen werde. 2. Mose 12. Und da hat unser Eberhard darüber gesprochen, ja, als das, was danach, direkt danach passierte, bei dem Auszug, ja, wo es dann losging durch das Meer und die Strecke, die noch in Ägypten zu wandern war und so weiter. Und jetzt redet Mose bzw. Jahwe zu Mose und sagt, was er machen soll. Und zwar Vers 1 bis 6 will ich lesen, 2. Mose 12, 1 bis 6. Ganz wichtige Stelle. Und Jahwe redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten, also noch in der Finsternis. Ja, Ägypten ist ja ein Bild für diesen Kosmos, der unter der Gewalt der Finsternis der Gott von Ägypten, ja, haben wir den Namen ja gehört, dieser Tage, und sprach zweitens, Vers 2, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll euch der erste sein von den Monaten des Jahres. Das heißt, dass Yahweh genau zu diesem Zeitpunkt des Passa-Monats mit Israel eine neue Geschichte anfängt. Ja, er sagt, hier ist ein Anfang. Es war nicht zurück auf los, sondern er sagt, jetzt ist ein neuer Anfang. Und er beginnt genau mit dem Passa-Monat. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht: Am 10. dieses Monats, da nehme sich jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für ein Haus. Und wenn das Haus nicht zahlreich genug ist für ein Lamm, so nehme er es und sein Nachbar, der Nächste an seinem Haus, nach der Zahl der Seelen. Das heißt, das Opfer Jesu ist genau so abgemessen, dass alle Seelen unter dieses Opfer fallen. Ja? Alle Seelen werden losgekauft. Ja, deshalb ist es extra betont, nach Zahl der Seelen. Christi Opfer ist für alle unter den Bann der Sünde gekommenen Seelen ausreichend. Halleluja. Einen jeden sollt ihr nach dem Maße seines Essens rechnen auf ein Lamm. 5, Vers 5, ein Lamm ohne Fehl sollt ihr haben, ein menschliches, einjährig, von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es in Verwahrung haben bis auf den 14. Tag des Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten, wann? Zwischen den beiden Abenden. Ja. Was zwischen den beiden Abenden gemeint ist, sagt uns 5. Mose 16, Vers 6. Dort kommt Gott noch einmal auf das Passa zu sprechen. 5. Mose 16, Vers 6. Sondern an dem Ort, den Yahweh, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen daselbst wohnen zu lassen, dort sollst du das Passa schlachten am Abend beim Untergang der Sonne. Zur Zeit deines Auszuges aus Ägypten. Wo wurde dann das tatsächliche Passa-Lamm geschlachtet? Am Abend, ja. Zwischen den beiden Abend und auch Golgatha lag außerhalb des Lagers. Ja. Ja, außerhalb des Lagers. Als der Herr Jesus kam, war es wenigstens für seine Dienstzeit von etwas mehr als 3 Jahren heller Tag nach Johannes 9, Vers 1 bis 5. Dort hatten wir gesagt, der Herr Jesus sagt dort, solange ich in den Kosmos bin, bin ich das Licht. Das heißt, bevor er da war, war es Nacht, und nachdem er gegangen ist, ist wieder Nacht geworden. Und so war seine Lebenszeit, also mindestens seine Dienstzeit, aber eben schon ab seiner Geburt, war es ungefähr 33 und ein paar Monate Tag. Und danach sofort wieder Nacht. Rein äußerlich dargestellt ist es auch durch die Finsternis, von der wir lesen in Matthäus 27, da heißt es, eine Finsternis war von der 6. Stunde an bis zur 9. Stunde. Das war keine Sonnenfinsternis, denn keine Sonnenfinsternis dauert so lange. Ja, nirgendwo auf der Welt. Von mittags um 12 bis zur 9. Stunde, mittags 15 Uhr, in welcher dann der Herr Jesus selber den Geist übergab. Nach Johannes 19, Vers 30. Was folgt daraus bezüglich unserer Betrachtung der Heilsgeschichte? Ab Golgatha fängt eine neue Nachtperiode von 4 Nachtwachen an. Weil Gott sagte, mit dem Passah fängt eine neue Geschichte an. Und es fängt sogar kosmisch gesehen die Wiederherstellung aller Dinge an zu diesem Zeitpunkt. Aber bis das dann soweit ist, bleibt es Nacht. Und erst wenn der Letzte hinzugekommen ist, ja, wird es letztlich Tag im Kosmos. Also so kostbar sind diese Zusammenhänge anbetungswürdig. Wir könnten jetzt eigentlich gleich aufhören. Aber das tun wir nicht. Ich brauche noch ein paar Minuten. Und es ist ja auch Vormittag. Aber ja. Jetzt wollen wir die Konsequenzen daraus ableiten noch und die werden wir dann auf dem Plan auch sehen. Das ist sehr anschaulich gemacht, da braucht ihr keine Angst zu haben. Und die wichtigsten Stellen habe ich dort sogar direkt ausgeschrieben drinne, sodass man nicht einmal alles nachschlagen muss. Aber aus didaktischen Gründen habe ich den Plan noch nicht verteilt, weil sonst würdet ihr jetzt alle in den und ihr sollt ja aufpassen. Ja. Ja, das macht ihr auch. Folglich beginnt ab Golgatha eine neue Nachtperiode mit 4 Nachtwachen. Es war und zwar eine weitere erste Nachtwache mit dem Sterben Jesu am Kreuz. Und da wurde es wieder Nacht. Das war etwa um das Jahr 29 bis 33, ganz grob, ja, dieser Zeitrechnung. Der Messias wurde damals, das hebräische Wort in Daniel 9 heißt Ikaret, abgeschnitten, ja, und hatte nichts für sich selber. So lesen wir in Daniel 9, ich lese die Stelle vor, Daniel 9, Vers 26. Und nach den 62 Wochen wird der Messias abgeschnitten werden, ja, wie über ein Seil durchhaut, und wird nichts für sich selbst haben. Das heißt, er wurde nicht auf den Thron Davids, sondern an das Fluchholz erhöht. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, Jahr 70 nach Christus, und das Ende davon wird eine Überflutung sein und bis ans Ende des Äons, nämlich Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. Betone Festbeschlossenes, ja. Das wird nicht mehr und nicht weniger als Gott definiert hat. Und jetzt heißt um Mitternacht, das kann bedeuten kurz davor oder kurz danach, so lesen wir in Matthäus 25 ein Geschrei, der Bräutigam kommt. Ihr kennt alle das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, wo alles Mögliche hineininterpretiert wird. Dieses Gleichnis spielt genau zur Zeit um Mitternacht ab. Nämlich da wird ein Geschrei sein, der Bräutigam kommt. Es werden also Leute auftreten, die sagen, der Messias kommt zurück, heißt es im Klartext für Israel. Alsdann wird die Königsherrschaft der Himmel geworden sein, gleich 10 Jungfrauen. So beginnt der Herr Jesus dieses Gleichnis in Matthäus 25, Vers 1 zu predigen. Und das ist nun das Ende der beiden Gerichtstage 2000 Jahre nach Hosea 6, Vers 2, also gegen Ende der zweiten Nachtwache. Bis Anfang der dritten Nachtwache. Aber er verzieht, sagt das Gleichnis. Er kommt also nicht direkt um Mitternacht, sondern später. Ja. Jedoch nur im Empfinden der Wartenden, nicht absolut. So haben wir bei Petrus gelesen, dass der Herr nicht verzieht, sondern die Zeitspannen so abmisst, dass alle zur Buße kommen. Die dritte Nachtwache ist dann die Dienstzeit der beiden Zeugen. Das sind genau 3,5 Jahre, 1260 Tage nach Offenbarung 11. Um Mitternacht beginnen sie. Sie werden ebenfalls Israel durch ihre Botschaft aufhorchen lassen. Ja, da kommen wir dann noch mal drauf, wenn ich den Plan zeigen werde. Sie werden das zweite Kommen des Messias bezeugen und predigen So wie einst der erste Zeuge Johannes, der Täufer, den Herrn Jesus ankündigte für sein Volk, so werden nach Offenbarung 11 zwei Zeugen das Kommen des Herrn Jesus wieder ankündigen, sein zweites Kommen zurück nach Israel auf den Berg Zion, beziehungsweise auf den Ölberg. Der Herr kommt aber im Gleichnis jedenfalls später als Mitternacht, denn sonst wäre ja den törichten Jungfrauen nicht das Öl ausgegangen. Ja? Nach dem Erwachen waren ihre Lampen am Verwischen. Es gibt noch einen weiteren Hinweis dazu in Matthäus 14, Vers 25. Da gibt es ja die zwei Geschichten, wo die Jünger auf dem See waren, beim Sturm, ja, rübergefahren sind nach Osten. Und da heißt es in dem einen Text in Markus 6, Vers 45, dass er um die vierte Nachtwache auf dem See wandelnd zu ihnen kam. Ja, um die vierte Nachtwache. Und in Matthäus 14, Vers 25, wo von dem gleichen Ereignis gesprochen wird, da heißt es, er kam in der vierten Nachtwache wandelnd auf dem See zu ihnen, um sie dann zu erretten, um ihnen zu helfen. Das zeigt im Bild zu Jesu kommen den Hahnenschrei an, ja, also früh morgens innerhalb der vierten Nachtwache zwischen 3 und 6 Uhr morgens wird der Herr Jesus zu seinem Volk kommen. Und diese letzte Nachtwachenperiode, das ist auch die Zeit der Drangsal Jakobs. Und zur Drangsal haben wir ja aus Matthäus 24 bereits die Stelle gelesen. Der Hosea sagt zu diesem Vorgang in Hosea 5, Vers 14 und 15, Hosea 5, Vers 14 bis 15. Denn ich werde für Ephraim wie ein Löwe sein und für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Ich werde zerreißen und davon gehen. Ich werde wegtragen und niemand wird erretten. Ich werde davon gehen, an meinen Ort zurückkehren. Ja, das heißt doch, dass der Herr Jesus kommen wird auf die Erde und dann geht er zurück. Und dann, was passiert dann mit Israel? Es wird zerrissen. Das ist im Jahr 70 passiert. Da ist die staatliche Einheit des Volkes zerstört worden. Und wie lange bleibt er weg? Das sagt der Hosea auch. Bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. In ihrer Bedrängnis, nämlich während der großen Drangsal, werden sie mich eifrig suchen. Und jetzt sagt der Hosea auch noch etwas dazu, zu der Zeitperiode, ja, von dem, was wir eben in Vers 14 und 15 gelesen haben. Das lesen wir jetzt gleich in Hosea 6, 1 bis 3. Vorher noch die Bemerkung, in dem Biss, wie sie ihre Schuld büßen, da steckt die Zeitperiode der Sammlung des Leibes Christi drinne. Ja? Denn Israel wurde beiseite gesetzt, damit der Leib des Christus aus den Nationen gesammelt werden kann. Und wenn der vollständig ist, dann ist das bis zu Ende und dann wird Israel gerettet werden. So ist es nach der Schrift beschrieben. In Hosea 6 lesen wir deshalb, kommt und lasst uns zu Yahweh umkehren, denn er hat uns zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Er wird uns nach zwei Tagen, nachdem er weggegangen ist, zurück, wo er herkam, nach zwei Tagen von dort aus, wird uns wiederbeleben und am dritten Tage uns aufrichten. Und so werden wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns Yahweh erkennen, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Sein Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung. Da sehen wir, in der Morgendämmerung kommt er also wieder. Ja? In der vierten Wache der Nacht. So haben wir vorhin im Gleichnis bei den Jüngern auf dem See gesehen. Er kommt also in der Morgendämmerung am frühen Morgen des dritten Tages ab Golgatha. Ja? Zwei Tage vergehen und am dritten Tag kommt er dann zurück. Wann ist der Herr Jesus auferstanden? Am dritten Tag. Ja? Wann war eine Hochzeit zu Kana? Nach zwei Tagen. So steht es in Johannes. Ja? Nach zwei Tagen war eine Hochzeit zu Kana und am dritten Tag ist er auferstanden. Das heißt, nach zwei Tagen kommt eine Hochzeit. Die Hochzeit des Lammes. Und am dritten Tag beginnt jetzt von Golgatha aus gesehen der Sabbat. Und von Adam aus gesehen müssen wir noch vier Tage dazu rechnen, kommt also das Reich am siebten Tag nach dem Fall. Ja, so genau stimmen die Verhältnisse zusammen. Sein Hervortreten lesen wir weiter in Vers 3, dort in Hosea 6, ist sicher wie die Morgendämmerung. Und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen die Erde benetzt. Das sind einfach anbetungswürdige Zusammenhänge. Ja, den Rest machen wir dann im Zusammenhang mit dem Plan. Wir halten auf jeden Fall mal fest, zwischen dem Fall Adams und Golgatha liegen die vier Tage, in welchen das Lamm beiseite gesetzt wurde, um am vierten Tag geschlachtet zu werden. Ja. Und ab Golgatha ging der Herr ja wieder weg. Da beginnen wieder neu vier Nachtwachen, bis das Reich kommt. Ja. Und es sind aber genau genommen zwei Tage und die Nachtwachen, also die Nacht, das was von Golgatha ab wegläuft, das ist wieder ein neuer Tag, ja, und er fängt mit der Nacht, mit dem Abend und der Nacht an. Nämlich am Untergang der Sonne wurde der Herr Jesus geschlachtet, ja, und dann ging er weg. Jetzt dauert es wieder eine ganze Nacht, bis er wiederkommt am Tag. Es sind wieder vier Nachtwachen und in der vierten Nachtwache kommt er dann zurück, in der Morgendämmerung, ja, haben wir gelesen. Soweit wollen wir mal für heute betrachten. Der Herr möge sein Wort segnen. Ich möchte noch danken. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns reich beschenkt hast durch dein Wort. Wenn wir vielleicht auch noch nicht alles jetzt ganz verstehen und wenn noch viele Fragen offen sind, ja, es sind da für mich so viele Fragen noch offen. Aber diese einfachen Zusammenhänge, die sind so klar, da sind keine Fragen mehr da. Die sind einfach überwältigend, lieber Vater. Und dafür möchte ich dir, wollen wir dir auch an diesem Morgen danken. Und du möchtest sie in unser Herz hineinsenken, möchtest uns lösen davon, dass wir genaue Zeitpunkte wissen wollen, wann du was genau machst. Das wird sich ergeben und wir wissen, dass du so lange wartest mit den Ereignissen, dass alle zur Buße kommen. Das ist deine Absicht, die Absicht deiner Liebe. Und deshalb ist auch dein Evangelium das Evangelium, das dich selber, Vater, glückselig macht. Dafür preisen wir dich auch an diesem Morgen. Amen. Amen.